Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Wir schauen auf diesen Tag und ich würde sagen, auch auf die Nacht. Volodymyr Zelensky hat gesprochen bei der UNO-Vollversammlung in New York per Video zugeschaltet. Das wurde extra erlaubt. Eigentlich muss man da in Präsenz sein.
Aber nicht aus einer Garage raus.
Nein, aus seinem, wie nennt man das?
Office.
Ja. Genau. Nach ihm, und der war leibhaftig da, sprach Joe Biden, der US-Präsident, und das natürlich vor dieser Drohkulisse aus Russland. Die Teilmobilmachung, die Nachricht von gestern, die Putin angeordnet hat. Natürlich auch das Drohszenario Atomwaffen, das Wort, das er ja wieder in den Mund genommen hat nach längerer Zeit. Joe Biden hat nur recht knapp was dazu gesagt, nämlich diese beiden Sätze.
A nuclear war cannot be won. And must never be fought.
Also keiner kann einen Atomkrieg gewinnen und deswegen darf er auch niemals geführt werden. Jetzt weiß ich nicht, ob das einen Wladimir Putin beeindruckt, ob das da überhaupt ankommt, Micky Beisenherz.
Ja.
Aber die Frage ist ja schon, wie ernst muss man diese russische reale Teilmobilmachung, aber eben auch rhetorische Aufrüstung nehmen.
Naja, ernst muss man das natürlich immer, wenn da die nukleare Bedrohung im Raum ist. Trotzdem ist halt die Frage, lässt man sich davon einschüchtern? Lässt man sich von seinem Weg abbringen? Oder sagt man, das ist jetzt auch irgendwie sein letztes Drohmittel?
Frage ist ja, ist das ein Bluff? Eine schöne Aussage gestern im ZDF vom Osteuropa-Historiker Jan Behrens, der das so formuliert hat.
Wenn man selber sagen muss, das ist kein Bluff, dann spricht vieles dafür, dass es sich um einen Bluff handelt. Sonst müsste man das nicht so betonen.
Tja, kann aber natürlich auch sein, dass es dann sozusagen noch eine Stufe weiter ist.
Also ja, es bleibt halt immer eine Wette. Es bleibt ja unterm Strich immer eine Wette. Ist das ernst zu nehmen? Schwer zu sagen. Also
genau, letztendlich können wir das ja nicht beantworten.
Genau.
Aber wir können natürlich die Antwort finden, welche Antwort wir darauf
finden. Ja,
Putin
finden, will ja die Geeintheit des Westens, will er ja auseinandernehmen. So, und die Frage ist, ist das Drohmittel ausreichend?
Das ist ja der Punkt, den immer wieder diejenigen gebracht haben, die jetzt, sagen wir mal, vorsichtiger waren in der Debatte, wenn es um Waffenlieferung ging, um Einmischung, die gesagt haben, genau das ist eben das Szenario, was eintreten kann, dass Russland, wenn es dann wirklich sozusagen derart geschwächt ist, dann eben stärker ins Irrationale geht.
Ich setze ja ein bisschen darauf, dass in der Heimat Putins die Leute sich immer mehr wehren, à la Pugatscheva zuvorderst, weil sie sagen, wir haben keine Lust, hier noch 300.000 Menschen zu verlieren. Ärzte auch. Also es fehlt ja alles in der Mitte Russlands.
Ja, sprechen wir gleich nochmal ausführlicher drüber. Ich würde nochmal gerne so bei dieser politischen Frage bleiben, die jetzt auch bei uns auf dem Tisch liegt. Ja. Wir haben jetzt heute im Bundestag am Nachmittag die CDU-CSU-Fraktion, die einen Antrag einbringt, mit dieser Forderung, die ja immer wieder im politischen Raum ist, jetzt wirklich eben auch die Kampfpanzer zu liefern, schwere Waffen zu liefern. Diese Zögerlichkeit, das ist ja der Vorwurf an die Adresse vor allem des Bundeskanzlers.
Könnte es auch Besonnenheit nennen.
Genau, das ist ja schon die Frage. Ne? Also würden Sie denn wagen, da zu sagen, ja, das sollte man tun? Also man sollte genau diesem Weg jetzt folgen, weil das wäre ja die andere Antwort, dass man sagt, okay, Russland ist jetzt an so einem Punkt der Schwäche.
Der vermeintliche Kipppunkt ist ja erreicht. Die Ukraine ist gerade in einer erfolgreichen Situation, so scheint es. Die Russen verlassen teilweise fluchtartig die Gebiete. Jetzt scheint der Kipppunkt da. Jetzt hat man das Gefühl, es ist der große Domino-Day für die Ukraine. Da würde man natürlich in diese Situation reingehen wollen und sagen, wir liefern jetzt schwere Waffen. So, jetzt hast du auf der anderen Seite ja dieses beliebte Schulhof-Gleichnis. Du hast den Schulhof-Bully, der geht auf die Ukraine los und dann steht man ja nicht drumherum, man greift ein. Jetzt ist aber die Situation wieder da, dass dieser Schulhof-Bully aber einen Sprengstoffgürtel umgeschnallt hat. Und dann denkst du so, So, und genau darauf setzt natürlich Putin, dass man in diesem Moment plötzlich dann die eigene Stärke verliert und zurückzuckt und sagt, ist vielleicht doch ein bisschen zu gefährlich. Und genau da würde ich natürlich aus der Distanz und aus der bequemen Position, dass ich es nicht entscheiden muss, sagen, weiter liefern.
Weiter
liefern. So, schwere Waffen, Panzer, jetzt ist der Moment.
Auch auf die Gefahr hin, dass das diese Eskalation dann vorantreiben
Das ist halt, das, deswegen sage ich das mit der Wette, niemand von uns weiß es. Also man kann nur mutmaßen. Und ich habe Verständnis für alle, die sagen, ich habe da Angst vor, mach es nicht. Ich würde aus meiner Situation raus sagen, liefern und darauf setzen, dass es ein Bluff ist, aber Niemand von uns weiß es.
Also ich schätze schon mal sehr die Art und Weise, wie Sie das formulieren, weil das ist ja häufig ein Problem in der Debatte, dass sofort dann der Ruf kommt, also entweder des Zögerlichen der Russland-Freunde oder eben der Kriegstreiber.
Ja.
Und dass man da irgendwie diese Ambivalenz ausspricht und auch ganz offen irgendwie signalisiert, es kann natürlich auch die Wette kann falsch ausgehen.
Genau, ne? Die Wette kann falsch ausgehen. Das weiß halt einfach niemand von uns. Und ich würde mir auch wünschen, dass im öffentlichen Raum auch immer Platz für den Zweifel ist, denn der ist ja nun angesichts einer nuklearen Bedrohung mehr als angebracht. Also wann, wenn nicht dann. Deswegen würde ich auch nicht immer automatisch jeden rasieren, der sich öffentlich unwohl damit fühlt, schwere Waffen zu liefern und dieser Person nicht sofort unterstellen, sie betreibe Putins Spiel. Denn Angst ist in dieser Situation ein berechtigtes Gefühl. Ich selber aus meiner Warte aus würde sagen, weitermachen, Waffen liefern, aber ich bin auch gottfroh, dass ich das nicht zu entscheiden habe.
Ich hatte ja vor 2 Tagen jemanden hier, der das jetzt nicht in allererster Linie entscheidet, aber schon doch politische Mitverantwortung hat, als SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil. Der ja, wenn wir das in der alten Corona-Logik festsetzen wollen, wahrscheinlich eher so das Team Zurückhaltung, Zögerlichkeit ist.
Ja.
Aber wo ich auch wieder gemerkt habe, auch wenn ich tendenziell in ihre Richtung gehe, ja, auch so ein bisschen befürchte, dass wir da so eine Art Mikado gerade haben zwischen den wichtigen Ländern. Ja?
Ja.
Wer bewegt sich zuerst mit schweren Waffenlieferungen? Aber dass ich doch da auch gemerkt habe, die Ernsthaftigkeit in der Argumentation und nicht das Gefühl hatte, da sitzt im Prinzip ein unverbesserlicher Russland-Versteher.
Nee, das habe ich bei Lars Klingbeil auch wirklich überhaupt nicht das Gefühl. Also ist ja nun wirklich ein sehr kluger, sehr besonderer Mann. Das Einzige, was man bei Olaf Scholz natürlich wirklich konstatieren muss, also wer Führung bestellt, kriegt sie bei Scholz definitiv nicht. Also Scholz ist keiner, der vorangeht. Er kommt gerne aus dem Windschatten, er kommt gerne aus der zweiten oder dritten Reihe und möchte nicht derjenige sein, der in erster Linie eine Entscheidung getroffen hat, die dann negativ auf ihn zurückfällt, in welcher Form auch immer. Nimmt übrigens dann ja auch billigend in Kauf, dass er am Ende auch jetzt nicht derjenige ist, der als erster die Goldmedaille umgehängt bekommt, wenn sich das Ganze positiv gestaltet. Aber auch das, was wir ja hoffen, aber auch das nimmt er in Kauf. Aber wie gesagt, also ich entnehme dieser Teilmobilmachung von Putin zum einen das Eingeständnis des eigenen Versagens und zum anderen schöpfe ich daraus die Hoffnung, dass sich auch innerhalb Russlands jetzt mehr und mehr Widerstand formiert, weil es nämlich jetzt an die zentrale Bevölkerung geht und den Krieg will dann auch keiner.